Ja, unser Thema steht schon hier angeschrieben, von Gott geleitet leben. Und das klingt ganz toll, so wie ein überdimensionales GPS-Gerät, das irgendwie über uns schwebt und dann immer im entscheidenden Moment sagt, ob wir links oder rechts müssen, ob wir anhalten sollen oder Gas geben. So wünscht man sich manchmal Führung in seinem Leben. Von Gott her. Aber wir wissen alle, die wir vielleicht schon länger mit Jesus unterwegs sind, dass das nicht immer so einfach ist. Ein von Gott geleitetes Leben ist nicht eine Art von Karriereplanung. So von immer ein Schritt höher, immer ein Schritt besser, immer ein Schritt mehr Verantwortung, mehr Gehalt und so weiter. Und dann immer nur schön vorwärts von Gott geleitet. Wenn wir die Persönlichkeit in der Bibel anschauen, die von Gott geleitet wurden, dann merken wir, dass das nicht immer angenehme Führungen sind. Manche wurden geführt in die Wüste. Wir lesen sogar manche geführt in einer Hungersnot. Manche geführt in Gefangenschaft. Also das können auch Situationen sein, die uns menschlich gesprochen gar nicht so liegen. Und doch war es von Gott geführt. Aber die Bibel sagt, ihr Ende schauet an und folget ihren Glauben nach. Das heißt, es geht bei der Führung Gottes nicht immer, wie wir es uns vorstellen. Aber Gott hat immer eine gute Absicht, einen guten Plan, einen Segen für ein jedes von uns bereit. Von Gott geleitet leben ist nicht etwas für Menschen, die nun, sagen wir mal, ganz besonders sind, die Gott nun herausnimmt und die er speziell leiten will. Es ist kein Privileg Einzelner, sondern es ist eigentlich ein Auftrag. Gott möchte jeden, der zu ihm gehört, der sein Leben ihm anvertraut hat, leiten. Also ein nicht von Gott geleitetes Leben als Christ ist eigentlich nicht in seinem Sinn. Das bedeutet für uns heute Morgen, die wir hier sind, wir alle dürfen davon ausgehen, dass Gott unser Leben leiten will. Ohne Ausnahme. Wir sehen, nach dem Erlösungswerk von Jesus Christus und sein Himmelfahrt kommt die Zeit der Gemeinde. Und die Zeit der Gemeinde beginnt mit dem Wort Apostelgeschichte 1,8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und meine Zeugen sein. Und dann mussten sie warten auf dieses Ereignis und dann ging es erst los. Also Gott will seine Gemeinde bauen, will sie leiten, das kommt zuerst und nachher geht es los. Und sie wussten alle nicht, wohin. Und sie wussten alle nicht, wie das vor sich geht. Und wir merken, Gott hat die totale Verantwortung übernommen für den Bau seiner Gemeinde. Was er brauchte, war Menschen, die bereit waren, sich leiten zu lassen. Und dieser Apostel hat nicht gleich kapiert, was Gott will. Sie hatten gedacht, das ist jetzt, was wir erkannt haben mit Jesus, etwas für uns Juden, die wir die Schrift kennen. Und nicht für die anderen, die da draußen sind, die Hellenisten, die Griechen. Und Gott musste die Apostel selber an die Hand nehmen und sie leiten über die Grenzen auf seinem Weg. Also wenn wir geleitet werden, heißt es nicht, dass es gleich Klick macht und wir es verstehen, sondern Gott muss manchmal anstupfen im Leben, bis es dann auch bei uns Klick macht. Ja, jetzt habe ich hier drei Verse heute Morgen, die wir miteinander betrachten wollen, um dieses Thema zu entfalten. Diese Verse stehen in Johannes 16, wo Jesus spricht über den Tröster, den Beistand, der kommen soll. Und er sagt, ich will euch nicht verwaist zurücklassen. Also ich gebe euch praktisch einen Elternpaar, wenn wir sagen, vom Verwaist her sehen. Ein Vater, ein Stellvertreter. An meiner Stelle kommt einer, der tut es genauso wie ich, der tut es genauso wie der Vater. Ich bin leiblich nicht mehr da, aber ich bin ganz da. Nur in einer anderen Art, mit einem Paraklet, einer, der mich vertritt und der für euch spricht, wie ein Anwalt, kommt der in das Leben und übernimmt meine Rolle, sozusagen. Ja, und da gibt es im Johannesevangelium zwei längere Abschnitte in Kapitel 14 und 16, wo Jesus das ausführt, und aus diesen Ausführungen nehmen wir jetzt hier diese drei Verse, wo Jesus sagt, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Das Erste, was uns auffällt, und das ist der erste Punkt in meiner Predigt, sehen wir in Vers 12, nämlich das Erste und Schwierige ist das Kommunikationsproblem zwischen Gott und Mensch. Vers 12 beschreibt dieses Dilemma im Leben von Jesus mit seinen Jüngern. Sie haben ein Kommunikationsproblem. Ich habe noch vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Das heißt, es gibt mal einen Moment, da geht das, aber jetzt geht es nicht. Ein Kommunikationsproblem, das sehen wir von Anfang an. Wer die Bibel aufschlägt, der wird sofort konfrontiert mit dem Kommunikationsproblem zwischen Gott und Mensch. Bei Adam geht es los, es geht weiter über den Turmbau zu Babel. Und dann kommt Abraham, der ihn hört, aber der auch nicht immer die richtige Kommunikation hatte. Und das geht dann weiter durch die Propheten, die berufen werden und so weiter. Es war ständig eine Frage, wie können wir kommunizieren, und ständige Störungen dazwischen. Zwischen Gott und Mensch gibt es ein Kommunikationsproblem. Und das ist nicht ein intellektuelles Problem. Ihr könnt es jetzt nicht begreifen. Ihr habt ein bisschen zu wenig Grips. Das ist es nicht. Kein intellektuelles Problem, auch nicht ein dogmatisches Problem. Ihr versteht zu wenig von der Lehre Gottes. Nein. Das Problem, was hier angesprochen wird, ist ein Beziehungsproblem. Die Störung ist eine Beziehungsstörung. Und eine Beziehungsstörung ist nicht einfach mit einem Gespräch zu lösen. Ein Beziehungsproblem kann man nicht lösen, indem man den anderen einfach überzeugt und der nachgibt, weil er keine Argumente mehr hat, und dann ist das Problem gelöst. Nein, dann ist es nicht gelöst. Ein Beziehungsproblem ist ein Herzensproblem, ist ein Problem von Verletzungen, ist ein Problem von nicht verstehen oder nicht verstehen wollen, nicht sich in den anderen hineinversetzen. Das ist das Problem, was hier entsteht. Es sind zwei verschiedene Herzen und ich kann das Letzte nicht mitteilen. Und der andere kann es nicht wirklich verstehen. Eine Beziehungskrise, ja, die lässt sich nicht mit Theologie, Religiosität oder gute Werke überbrücken. Ja, wir sehen nämlich hier, Vers 12, wenn ihr mal genau liest, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Also auch wenn ihr wolltet, es ist nicht möglich. Hier spricht Jesus von einer Unmöglichkeit, die der Mensch nicht überwinden kann. Es ist eine letzte, tiefe, echte Einheit zwischen dem, was ihn bewegt und was er in seinen Jüngern hineingeben möchte, nicht möglich. Es muss etwas passieren in den Jüngern, damit es überhaupt zu einer Einheit wird, dass es heißt, aha, jetzt habe ich es verstanden. Da sehen wir, wie der Mensch abhängig ist. Ja, ihr könnt es nicht tragen. Es ist wie ein Motor, der keine Kraftstoff und keine Zündung hat. Es ist alles dran, aber es ist keine Kraft da, es ist keine Zündung da, das Ding läuft nicht. Und so kommt sich vielleicht mancher vor, der die Bibel liest, der christlich leben möchte, der irgendwo das gut meint und er spürt, es ist wie ein Motor ohne Zündung, ohne Kraft. Ich höre davon, aber ich spüre es nicht. Was fehlt mir dann? Das ist das Thema heute Morgen. Ein Beziehungsproblem. Ihr könnt es nicht tragen. Ihr könnt es letztlich nicht checken. Es ist ein Störsender in der Kommunikation. Angefangen bei Adam und durchgezogen, bis Jesus kommt. Wir haben das vielleicht auch schon erlebt zwischen Menschen. Man hat ein Anliegen, man will etwas klar machen und man hat den Eindruck, wir reden aneinander vorbei. Und dann sagen wir das vielleicht sogar, ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Und man merkt irgendwie, ich schaffe es nicht, wie eine unsichtbare Wand, ich erreiche dem anderen nicht. Ich spreche es einmal, zweimal, dreimal an und er checkt es nicht. Er weiß nicht, was ich wirklich meine. Wir kommunizieren so irgendwie anders. Und das ist ein Problem. Und das Problem hat Jesus. Das, was wir auch kennen, äußerlich nah sein, und innerlich sind wir ganz weit weg voneinander. Das kann ein Mensch ganz tief und schmerzlich erleben, wenn er als Gläubige einen Partner hat, der nicht im Glauben steht, den er sehr liebt. Äußerlich nah, und das Letzte kann ich nicht mitteilen. Das Letzte, was eigentlich das Wesentliche ist von dem, was mich ausmacht, kann ich nicht mit dem anderen teilen. Die Einheit im Glauben, die Einheit im Gebet. Das ist ein tiefer, tiefer Schmerz. Und dann ist man einsam in der tiefsten Gemeinschaft, die man äußerlich hat und das Leben, was man miteinander führt, die eigentliche Basis. Und das ist das, was Jesus bewegt. Er hat etwas und die Jünger haben es nicht begriffen. Und wir sehen ja im Laufe dieser ganzen Beschreibung in den Evangelien, sie haben selbst nach der Kreuzigung und Auferstehung noch nicht begriffen. Das ist ein großer Schmerz für Jesus, so alleine zu sein, nicht verstanden zu sein. Ohne den Heiligen Geist verstehen wir Gottes Worte nicht. Denn die Worte, die Jesus spricht, sind nicht einfach Worte, die uns eine Wahrheit vermitteln. Die Worte, die Jesus spricht, wollen Leben vermitteln. Das heißt, in dem Wort, was wir lesen, ist eine tiefere Wahrheit. Das ist wie eine Schicht, wo der Heilige Geist uns die Gnade gibt, durch diese Schicht hindurchzugehen und das Leben aus diesen Worten zu empfangen. Das ist auch, was der Schöpfer will. Er spricht und es entsteht neues Leben. Die Worte, sagt Jesus, die ich zu euch spreche, die sind Geist und Leben. Und die kannst du nicht mit Religiosität erwecken, dieses Leben. Auch nicht mit Theologie. Es gibt einen Haufen von Theologen, die diese Schicht nie durchbrochen haben, weil der Heilige Geist in ihrem Leben nie einziehen konnte. Und dann sagen sie allerhand Richtigkeiten ohne göttliches Leben. Und Gott möchte uns leiten durch seinen Geist, dass er durch diese Schicht hindurch wirklich kommunizieren kann. Aber das kann der Mensch nicht machen. Ich mache euch das nochmal an drei Dingen auch deutlich. Also das Unverständnis des Menschen, dieser Bruch in der Kommunikation, das betrifft grundsätzlich den natürlichen Mensch. Das ist einfach der Mensch, der ohne Gott lebt. Da heißt es, Paulus sagt es so, 1. Korintherbrief, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit. Er kann es nicht. Kann es nicht, auch wenn er wollte. Er kann es nicht erkennen. Und darum müssen wir diese Menschen auch nicht böse sein. Sie können es nicht. Es ist ein Geschenk. Wir müssen für sie beten, dass Gott ihr Herz berührt, dass sie willig werden, sich zu öffnen. Aber von Natur aus können sie es nicht erkennen. Wie oft habe ich das schon erlebt? Du stehst vor einer Wand und kommst dir vor wie in der ersten Klasse. Kannst es nicht erklären. Das geht auch nicht mit Religiosität. Der Paulus hat das bei seinen Leuten, bei den Juden erlebt. Die Juden waren zum Teil sehr, sehr belesen. Viele Juden, die mit Jesus diskutiert haben, kannten das Alte Testament auswendig. Sie können vielleicht ein paar Verse, ich auch, die einzelnen Verse, aber das ganze Alte Testament auswendig, in der Ursprache, in der eigentlichen hebräischen Sprache. Solche Zuhörer hatte er und sie haben es trotzdem nicht begriffen, weil man es damit nicht überwinden kann. Der religiöse Mensch, Paulus sagt von diesen Leuten, aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, also die damalige Bibel, die man hatte, liegt eine Decke auf ihren Herzen. Ich habe extra nachgeguckt. Cardio, Herz. Nicht nur ein Decke auf das Verstehen, auf das nicht klar sehen, eine Decke auf dem Herzen. Innerlich eine Blockade. Nicht wegzunehmen. Und selbst der Jünger vor seiner Neugeburt hier, die Philippus, hatte dieses Problem. Jesus spricht zu ihm, zu diesem Philippus, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Jesus hat sich gewundert. Es hat nicht geklickt. Ja, Jesus konnte also sein Tiefstes, das Eigentliche, sein Herz nicht teilen. Letzte Einheit war nicht möglich. Ihr könnt es jetzt nicht tragen. Das war schwer für ihn. Ich kann mir denken, wie ihm zumute sein musste. Und doch ist das die Mission von Jesus gewesen, diesen Riss zu überwinden, darum ist er gekommen, diese Einheit herzustellen, diese Gemeinschaft wieder zu ermöglichen, dass wir ein Herz werden und dann die Schmerz zu sehen, nein, es geht nicht. Es geht nicht ohne das Kreuz, ohne die Auferstehung und ohne das Geschenk vom Heiligen Geist. Es braucht dieses ganze Erlösungswerk. Dass der Mensch durch die Vergebung eine Öffnung bekommt und durch die Auferstehung eine neue Kraft und durch den Heiligen Geist eine Gemeinschaft, die Gott vom Himmel her in den Herzen der Menschen möglich macht. Gott selbst muss diese Brücke bauen. Wir können Glauben nicht wirken. Oder haben Sie schon Glauben gewirkt bei jemandem? Wir können Versöhnung nicht wirken. Das muss Gott tun. Wir können Frucht nicht wirken. Wir können Kraft nicht mitteilen. Wir merken, wenn es um geistliche Dinge geht, wie abhängig wir sind. Und das hat selbst Jesus gespürt, weil er noch vor dem Erlösungswerk steht, weil das Entscheidende noch nicht passiert ist, weil noch nicht der Durchbruch da war. Ihr könnt es jetzt nicht tragen. Es nützt gar nichts, wenn ich euch das alles sage. Es ist nicht möglich. Ja, Gott selbst muss bauen. Aber nun steht hier ja ein interessantes Wort. Er sagt nämlich nicht, ihr könnt es jetzt nicht verstehen. Und hier steht das Wort tragen. Also, ihr könnt es jetzt nicht tragen. Das hat also zwei Komponenten. Einerseits, dass der Mensch es nicht wirklich begreifen kann, es wirklich nicht in seinem Herzen eins werden lassen kann, aber es fehlt auch die Kraft, es zu tragen. Das merken wir an Petrus vor dem Heilswerk und nach dem Heilswerk. Vor dem Heilswerk hat er sich selbst viel zugetraut, aber er wusste gar nicht, wie weit reicht denn seine Tragkraft. Seine Tragkraft reicht nur so weit, bis es an den Punkt kommt, wo er merkt, jetzt geht es ums Ganze. Da verließ ihm die Kraft und er verleugnete seinem Herrn. Und nachher sehen wir in Apostelgeschichte 12, wie er gefangen gesetzt wird und eigentlich vor seinem Gerichtsurteil, was wohl ein Todesurteil sein sollte, stand. Und er schlief in jener Nacht ganz fest, angekettet an beiden Seiten mit Soldaten. 16 Soldaten haben diesen einen Apostel, diesen friedlichen Petrus bewacht. Angst haben sie irgendwie gehabt, das ist doch noch interessant. Wie ein Terrorist. Ja. Und er hat selig geschlafen, dass wir dort lesen, der Engel kam und die ganze Zelle erleuchtet, er schläft immer noch, er schlägt ihn auf die Seite, dass er aufwacht. Diese Kraft, eine Kraft des Friedens. Und jetzt sehen wir was. Hier aus dem zweiten, was ist jetzt los? Das habe ich, glaube ich, einen Fehler gemacht. Das ist noch der Vers, den habe ich noch vergessen. Um euch zu sagen, ihr könnt es jetzt nicht tragen, dass das Evangelium mehr ist als nur eine Wahrheit, heißt es hier, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Ich habe das unterstrichen. Es ist nicht einfach wahr, so ist es richtig, das kann ich bejahen. Es ist eine Kraft in unserem Leben. Diese wunderbare Kraft. Und diese Kraft sehen wir jetzt, die durch den Heiligen Geist in das Leben von Petrus kommt. In Kapitel 14, das ist der zweite Abschnitt über den Heiligen Geist, sagt Jesus. Der Beistand aber, der Heilige Geist, der wird euch alles lehren. Ich lasse ein paar Aussagen aus. Und dann sagt er, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, seid auch nicht furchtsam. Also der Heilige Geist, der Beistand kommt, der wird euch alles lehren. Und er sagt, es gibt einen neuen Frieden. Ja? Meinen Frieden gebe ich euch. Das ist, was Petrus erlebt, wenn er gefangen gesetzt wird und einfach schläft vor dem Gerichtstag. Das ist, was Paulus und Silas erleben, wenn sie im Gefängnis sind, Rücken ganz verschlagen, gegeißelt worden und sie loben Gott. Das ist, was Menschen erleben, sie haben eine tiefe, traurige Nachricht in ihrem Leben und leben trotzdem einen tiefen inneren Frieden mit Gott. Das ist der Heilige Geist. Das ist diese Tragkraft. Und die hatten sie noch nicht. Ihr könnt es jetzt nicht tragen. Und nachher wird das geschehen. Das heißt, die Kraft des Heiligen Geistes ist eine Friedenskraft in deinem Leben. Alle sind verrückt und alle streiten. Und du darfst erleben, in meinem Leben kommt eine von Jesus geschenkte Ruhe. Ja, sogar eine Liebe zu diesen Menschen, die mich so angreifen. Das ist das übernatürliche Göttliche. Also, wir haben den ersten Punkt gesehen. Der erste Punkt war das Kommunikationsproblem. Jetzt gehen wir zu dem zweiten Punkt des Vers 13, der Durchbruch. Da sagt nämlich Jesus, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Er nennt der Kommende, der Stellvertreter von Jesus selbst, den Geist der Wahrheit. Ja. Das heißt, diese Störung, die zwischen der Kommunikation steht, diese unsichtbare Wand, dieser Nebel, wird vertrieben durch einen Geist der Wahrheit. Das heißt, wenn der spricht in unser Leben, deckt er die Wahrheit auf. Wenn der Heilige Geist in die Kommunikationsstörung unseres Lebens hineinkommt, berührt uns an einem Punkt, wo wir sagen müssen, du hast recht, Herr. Und das ist immer, weil wir stolze Menschen sind, ob wir Holländer oder Schweizer sind, ist kein Unterschied. Weil wir immer dazu neigen, selbst zu können, es selbst zu wissen und eine wunderbare Fassade aufsetzen können, sogar Gott gegenüber. Das hat Adam angefangen und wir machen damit weiter. Und dann deckt Gott die Wahrheit auf, das heißt, er kommt hinter diese Fassade. Und wenn der Heilige Geist kommunizieren will, dann will er mir echt kommunizieren. Wenn ich sage, oh, du bist ja toll und du bist auch toll und hast eine super Frisur und du bist gut gebildet. Das ist für ihn nicht wesentlich. Er spricht über die letzte Wahrheit, über diese Störung. Und dann deckt er das auf und das ist immer beschämend. Bei Adam und bei uns auch. Darum ist eine Bekehrung immer schwierig. Hat immer mit Kampf zu tun, Umkehr. Sonst könnte man doch sagen, ja, okay, einfach um zu Gott, ist ja kein Problem, kann ja jeder gehen. Nein, wenn der Heilige Geist uns zur Umkehr bringt, dann deckt er die Wahrheit auf. Er hat den Geist der Wahrheit. Und deckt etwas auf in unserem Leben, was beschämend ist, was wir lieber nicht sagen würden, was eine intime Angelegenheit ist. Und sagt, darüber möchte ich mit dir reden. Nicht um dich zu beschämen, um dir an dieser inneren tiefsten Stelle zu helfen, dass du ganz wahr wirst und nichts mehr verstecken musst nachher. Dass du transparent sein kannst gegenüber Gott und Menschen. So bin ich wirklich und so darf ich sein, denn ich stehe unter Gottes Gnade. So kommt der Durchbruch im Leben. Das können wir nicht umschiffen. Das heißt, wenn Gott mit uns redet durch den Heiligen Geist, dann werden wir an einem Punkt geführt, da braucht es Demut. Und da lesen wir jetzt zum Beispiel, wie Petrus das selbst sagt. Er sagt, alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Die Wahrheit des Geistes Gottes führt uns an den Punkt, wo, man sagt es manchmal auch so, wo ein Stück Zerbruch passiert. Wo man den letzten Widerstand gegenüber Gott aufgibt. Sagt, ja Herr, so ist es. Und das tut mir leid. Und das ist nicht eine Niederlage, sondern das ist der größte Sieg in unserem Leben, wenn der Mensch an diesen Punkt kommt. Das ist nicht Schwäche, wenn ein Mensch zu dieser Demut findet. Das ist Größe. Das ist Echtsein. Das ist die reale Einschätzung zwischen dem, wer ich bin und wer Gott ist. Aber das muss uns natürlich der Heilige Geist aufdecken. Das können wir von uns aus nicht verstehen. Und wenn das geschieht, wenn wir an diesem Punkt sind und geben ihm Recht und werden eins mit ihm, dann geschieht ein Gesinnungswandel. Wir leben in der Wahrheit Gottes. Das ist eine neue Grundlage. Gott, ich muss mich nicht mehr verstecken. Ich habe nicht mehr einen knechtischen Geist, sondern einen kindlichen Geist, wodurch ich rufe, aber lieber Vater, ich kann in deine Arme fliehen. Du weißt ja alles über mich und du sagst, es ist okay. Ist das nicht schön? Die Kommunikationsstörung ist behoben. Ja, so darf ich sein. Denn ich stehe unter der Gnade. Und dieser Geist der Wahrheit, der einzieht in unser Leben, wenn wir den Geist Gottes Raum geben, der gibt uns Mut zum Bekenntnis. Bekenntnis. Und darum ist zum Beispiel Sündenbekenntnis ein ganz wichtiger Faktor für das Erlebnis Gottes. Darum ist Sündenbekenntnis ein ganz wichtiger Faktor zum Durchbruch in der Einheit mit Gott und mit Menschen. Darum ist Sündenbekenntnis ein ganz entscheidender Faktor, um heil zu werden in unserem Leben. Schauen Sie, was die Bibel sagt. Jakobusbrief. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander. Warum? Damit ihr geheilt werdet. Wie viel Heilung kann in einer Familie, kann in einer Beziehung, kann in einem Leben, auch in einem Körper geschehen, wenn wir dazu fähig werden. Aber das braucht Vertrauen. Das kann man nicht machen. Man kann nicht irgendjemand das so einfach sagen. Das sollte man auch nicht. Das sind intime Momente, aber der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, wenn der kommt, führt uns in solch einem intimen Moment wie Petrus. Jesus führt den Petrus an diesem Punkt und fragt ihn dreimal, hast du mich lieb, sodass er weinen muss. Und die Wahrheit Raum gibt. Und dann sagt Jesus, weide meine Schafe. Und kommt dieser wunderbare Auftrag. Da kann es weitergehen, kann es losgehen, gibt es Führung. Ja, dieses Vertrauen, da will Gott hin mit uns. So führt der Heilige Geist in die Tiefe einer echten Beziehung auf der Grundlage von Vergebung und totaler Annahme. Seht ihr etwas Schönes? Wenn man weiß, zwischen uns steht was, es ist nicht gut. Und man weiß, der andere hat mich jetzt total vergeben und hat mich total angenommen, aber er steht nicht über mir und so steht mit mir total verbunden in einer echten Einheit zusammen. Das ist doch Himmel auf Erden, Leute. Und sagt Jesus, darum kommt der Heilige Geist, um das zu wirken. Und wenn das gewirkt ist, hast du eine andere Gesinnungsgrundlage. Darauf wächst all das andere in deinem Leben auf. Auf diesem Geist der tiefen Wahrheit. Ach, wie schön ist das, wenn ein Mensch das so erleben darf. Und was tut dann dieser Heilige Geist? Wie führt er weiter? Nun, gehe noch mal kurz zurück zu dem Anfangswort. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Wollen wir gleich jetzt gucken, wo er uns hinführt, in die ganze Wahrheit. Denn er wird nicht aus sich selbst reden. Also der Heilige Geist ist nicht so autonom, das mache ich mal selber. Das ist nie bei dieser Dreieinigkeit Gottes, es ist immer eine totale Einheit. Da lesen wir auch hier, sondern was er hören wird, das wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen und er wird mich verherrlichen. Also es ist eine totale Einheit da. Jetzt schauen wir mal an, wohin leitet der Heilige Geist? Das Erste, was hier steht, der wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Was ist das? Das ist Jesus Christus. Jesus Christus sagt, ich bin die Wahrheit. Die Wahrheit ist ein Leben, ist eine gelebte Beziehung. Die Wahrheit ist fassbar in Christus. Die Wahrheit ist nicht so, das ist wahr und das ist falsch. Die Wahrheit ist eine Wesensart. So ist Gott. So klar, so aufrichtig, so liebevoll, so ehrlich. Und er wird euch führen, sagt er, der Heilige Geist in die ganze Wahrheit. Das heißt, das Entdeckungsfeld, was jetzt kommt, ist die Person und die Wirkungen von Jesus Christus. Der Heilige Geist führt dich dahin, dass du immer besser Christus erkennst. Ja, dass du selbst verändert wirst und ganz wahr wirst in deinem Wesen. Das große Entdeckungsfeld des Lebens ist nicht irgendeine Ausbildung, sondern ist die Person und das Wesen von Jesus Christus. Und das macht Menschen wahr. Und das macht Menschen auch kraftvoll. Das gibt ihnen eine Autorität im Leben, dass Christus durch diese Menschen spricht. Das ist das Entdeckungsfeld. Und wenn das geschieht, dann wird diese Decke, die der Mensch von Natur aus hat, auch der religiöse Mensch weggenommen. Denn Paulus hat das dann weiter ausgeführt in dem gleichen Vers,
wo ich vorher sprach über diese Decke auf dem Herzen von den Juden. Da sagt er nämlich, ein paar Verse weiter, das war Vers 15, jetzt Vers 18, wir alle schauen, und jetzt kommt das Neue, mit aufgedecktem Angesicht, mit weggezogener Decke, darf ich es mal so sagen, die Herrlichkeit des Herrn an und werden auf diese Weise durch diese neue Brücke, durch den Heiligen Geist, der uns eint mit Gott, werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist geschieht. Die Decke wird weggenommen durch den Heiligen Geist und wir können Jesus erkennen. Wie herrlich, wenn Menschen das erleben dürfen. Der Heilige Geist, das haben wir gesehen, ist ein Hörender. Wenn jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, nicht autonom, nicht gegen Jesus, nicht gegen seinem Wort, wird nie so sein, das ist nie vom Heiligen Geist, wenn es gegen die Art von Jesus ist, gegen das Wort von Jesus ist, könnt ihr gleich wissen, ist nicht vom Geist. Nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Das heißt, der Heilige Geist ist ein Hörender. Und das ist ein göttliches Prinzip. Das heißt, geistgeleitete Menschen sind vor allen Dingen hörende Menschen. Die reden nicht einfach drauf los. Sondern sie hören in diese Welt hinein und sie hören in die Welt Gottes hinein. Sie haben zwei große Ohren und sie nehmen sich Zeit zum Hören. Denn erst der, der richtig hört, kann auch treffend und richtig antworten. Und vielleicht ist das Problem von uns Evangelikalen, weil wir so ein Herz voll mit der Botschaft haben, dass wir vergessen manchmal ein bisschen genauer hinzuhören. Und wir wissen schon, wie es ist. Und das verletzt einen Menschen, wenn er den Eindruck hat, ich habe gar nichts sagen können, was mich wirklich bewegt. Man, ich bin gar nicht zugehört worden, er ist mir gleich überspult. Der Heilige Geist ist ein Hörender und das wird er sagen. Und wahre Predigt kommt aus dem Hören. Wenn ich mich nicht vorbereite und höre, Gott, was hast du zu sagen? Was ist dran? Dann habe ich nichts zu sagen. Ja, wo kann man 2 Stunden reden, das nützt gar nichts. Seht, so geht es auch in unserem Leben. Wir müssen lernen, Hörende zu sein. Hörst du den Menschen, mit dem du zu tun hast? Hörst du auch zwischen den Zeilen? Hörst du den Gott, der dir etwas sagen will über dein eigenes Leben, über diesen Menschen, über die Situation, worin du stehst? Das braucht Zeit, Leute. Darum braucht es Stille in unserem Leben, um Hörende zu werden, von Gott geleitet sein, heißt sich Zeit nehmen zu hören. Ja, dann kann ich richtig antworten. Seht, der Samuel, der junge Samuel, der war Prophet. Und der musste das noch lernen. Und er stand gleich auf, wo er eine Stimme hörte, denn er meinte, der alte Eli, das war der alte Prophet, der rief ihn jetzt, soll ihm helfen bei irgendetwas. Und dann hatte Eli es erst auch nicht verstanden, aber im dritten Mal hat es kapiert. Und dann hat er zu Samuel gesagt, wenn es wiederkommt, dann musst du sagen, rede Herr, dein Knecht hört. Sonst funktioniert es nicht. Und dann hat er das gesprochen und dann hat Gott geredet. Und dann begann sein Dienst aus dem Hören. Der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Hören. Aus dem Hören auf diesem Gott. Nun lesen wir hier, er wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Das ist Gottes Wort und das ist Jesus, das ist das Wesen von Jesus, aber das ist noch mehr. In die ganze Wahrheit leiten heißt zum Beispiel, habe es mir mal so aufgeschrieben, die Überführung in unserem Gewissen. Denn die Wahrheit steht nicht nur in der Bibel, die Wahrheit steht auch irgendwie in unserer Lebensbiografie. Und diese Wahrheit in unserer Lebensbiografie, die muss Gott uns aufdecken. Und das tut er vielfach durch das Gewissen in Zusammenarbeit mit der Bibel. Das heißt, wenn wir in die ganze Wahrheit geführt werden, dann wird Gott uns in unserem Gewissen einen Stupf geben. Ja, da ist noch etwas. Und dann kannst du gleich weiterlesen oder kannst sagen, jetzt muss ich anhalten, denn das ist nicht so einfach. Und muss mal mit Gott ins Gespräch kommen über das, was er jetzt angestupft hat. Ja? Das ist ein wesentlicher Punkt. In die ganze Wahrheit leiten kann weiter auch heißen, ich bekomme eine Anregung zu einer Handlung. Ich werde still und Gott will mich in die ganze Wahrheit leiten. Er regt mich an. Ruf diese Person an. Ruf diese Person an. Und dann kann ich natürlich wieder im Alltag weitermachen und vergesse es. Aber der Heilige Geist will mich mahnen. Er will mich in die ganze Wahrheit führen. Und dann ist es so wichtig, dass das, was ich jetzt höre, weiß ich manchmal nicht, habe ich es richtig gehört? Ist manchmal auch gut nachzufragen, auch im Gespräch, habe ich dich richtig verstanden? Gott, habe ich dich richtig verstanden? Ich spüre da wie ein Auftrag, weil ich bin nicht ganz sicher. Aber ich wage es jetzt mal. Und dann merkt man auf einmal, das kann so entscheidend sein, auf solche Impulse einzugehen. Sowohl von unserem Gewissen als auch, wenn Gott uns irgendwo hinführen will. In die ganze Wahrheit will er uns leiten. Eine Anregung geben. Und noch ein dritter Punkt habe ich hier angesprochen. Er will uns vielleicht eine Aufgabe zeigen, die wir übernehmen sollen. Nein, ich nicht, Herr. Ich bin zu alt. Ich bin zu wenig gebildet. Ich bin nicht zu stark. Ich habe keine Zeit. Da haben wir gleich die Dinge parat. Und Gott sagt, jetzt muss still werden. Und er stellt es uns vor Augen. Und dann, wenn wir bereit sind zu hören, es ist immer Bereitschaft, dann fängt er an zu reden. Und wenn wir darauf eingehen, wird er handeln. Und dann werden wir von Gott geleitet sein. In dem, was wir tun, dann werden wir von Gott geleitet sein, wenn wir sein Wort lesen, wenn wir mit Jesus zusammen sind und wir kommen in eine neue Dimension geistlichen Lebens. Und das ist, was Gott eigentlich vorgesehen hat für jedes Gotteskind. Ist das nicht herrlich? Seht, ich habe hier ein paar Verben unterstrichen, was der Heilige Geist will. Er will leiten, er will aus dem Hören reden und Christus verherrlichen. Wenn ich das zusammenfasse, habe ich drei Dinge, die ich mal so zusammenfasse, die Auswirkungen des Heiligen Geistes im Leben. Das erste ist leiten. Wir werden geleitete Menschen sein in Lebensentscheidungen. Das heißt, im Leben durch den Heiligen Geist merken wir auf einmal, oh Gott hat es gut gemacht. Wenn er mich nicht geleitet hätte, hätte ich nicht meine Frau geheiratet. Das wäre doch schade, oder? Kennt ja meine Frau. Ne? Wäre schade. Dann wäre ich sicher nicht hier. Bin so dankbar. Gott hat geleitet. In den entscheidenden Punkten. Mich gemahnt. Nein, so nicht, Dick. Ja. So werden wir geleitet. In Lebensfragen und auch in Glaubensfragen. Geleitet, können ihn fragen. Und das Zweite ist, wir sind nicht nur Geleitete, wir sind auch Erkennende. Wir haben Durchblick im Leben. Wir sehen die Dinge anders. Wir lernen die Dinge zu sehen durch die Brille Jesu. Und wir beurteilen das, was die Welt so toll findet, ganz anders. Und das, was sie verachtet, auch ganz anders. Es gibt manchmal eine Umwirtung der Werte in dieser Welt. Wir sind Erkennende von Gott her. Und sehen die Menschen anders. Und wir sind auch Erkennende, was das Wort und die Person von Jesus angeht. Wir spüren eine innere Herzverbindung. Der Geist der Wahrheit. Und wir sind Lobende. Der wird mich verherrlichen. Seht, das sind die Kennzeichen von geistgeleiteten Menschen. Sie sind Geleitete, sie sind Erkennende und sie sind lobende Leute. Sie haben eine Ausstrahlung der Freude, der Dankbarkeit Gott gegenüber. Ja. Und das Kommende, nochmal kurz zurück, und das Kommende wird er euch verkündigen, der Heilige Geist. Ja, da denken wir an Prophetie, das ist natürlich auch ein Punkt, dass Jesus wiederkommt und so weiter und die Zeichen der Zeit. Aber das Kommende, das wird sichtbar in das, was folgt nach dem Erlösungswerk Jesu, die Gemeinde. Und das Kommende wird er verkündigen und das hat er besonders getan durch die Briefe von Paulus. Hat er das Kommende verkündet über die Gemeinde, wie sie leben soll, wie sie miteinander umgehen soll, wie Mission aussehen soll und so weiter. Das Kommende wird er verkünden. Und Christus wird darin verherrlicht in der Gemeinde. Und das ist so geschehen, das ist so ausgeführt worden. Aber das geht auch weiter in unserem Leben. Das Kommende wird er euch verkünden. Das heißt, das, was noch vor dir steht, das will dir der Geist Gottes klar machen. Darin will dir der Geist Gottes leiten. Und das ist herrlich. Ich bin so froh, dass ich bei euch sein kann. Und seit über zwei Jahren, glaube ich, bin ich jetzt da. Sowas, ja. Ich bin selber so dankbar für diese Führung Gottes. Und das ist ein Stück für mich von dem Kommenden. Und wenn es dann abgeschlossen wird im Herbst, wenn der Neue kommen sollte, dann denke ich, okay, Herr, neuer Abschnitt. Vielleicht darf ich da mal so richtig schön Ferien machen. Das Kommende wird euch verkünden. Es wird weitergehen. Und das ist auch für dich so. Das ist doch etwas Schönes. Diesen Geist Gottes in seinem Leben zu haben, der mich leitet und der dann auch Christus verherrlicht. Der wird mich verherrlichen. Gott will sich verherrlichen durch dein Leben, durch ein Leben in dem Heiligen Geist. Wir wollen noch beten. Großer Gott, was ist das für ein Geschenk? Dass du selbst in unserem Leben kommst, wir kleine Menschen, und du, der allmächtige Gott, der das Universum gemacht hat. Wie findest du Platz in so einem kleinen Herz? Wir können es uns nicht vorstellen. Und doch ist es wahr, durch Jesus, neu, großartig. Danke, danke, Heiliger Geist, dass du in unser Leben einziehst, wenn wir den Geist der Wahrheit Raum geben. Wenn wir uns an dem Punkt helfen lassen, wo wir Bruchstücke haben. Wenn wir uns an dem Punkt helfen lassen, wo wir da niederliegen und nicht können, dann kommst du und stellst uns auf in Wahrheit. Dann wirst du mit uns intim und sagst, wir sind eins. Du stehst unter der Gnade. Du bist mein Kind. Wir sind eine Einheit für jetzt und immer und gehen gemeinsam vorwärts. Oh, wie schön. Welch ein Vorrecht. Herr, schenk doch, dass wir unsere Bedenken und unseren Widerstand gegenüber diesem Geist der Wahrheit aufgeben, um geheilt zu werden, um Menschen zu sein, wodurch du dich verherrlichst, die eine Bedeutung haben in dieser Welt, für dich und für dein Reich, aber auch für unser Gegenüber. Ich danke dir, dass du uns darin auch als Gemeinde helfen willst, dass wir eine Gemeinde sein dürfen, worin du dich offenbarst durch den Heiligen Geist, um Menschen Heilung finden. Amen.